Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem YouTube-Kanal. Auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast hier in unserer Runde. Wie immer bin ich allerdings auch heute, ich kann es mir nicht abgewöhnen, latent unhöflich und begrüße zuallererst mal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke. Hallo Marc, hallo Peter. Unser heutiger Gast ist Gründer und Partner der Kanzlei Spirit Legal aus Leipzig, aus der wir bereits zwei Anwältinnen hier interviewen durften, nämlich Anna Cardillo und Dr. Diane Ettig. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf den Werdegang eines Mannes, der vor der Kanzleigründung unter anderem in einem italienischen Studio Legale, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, einer britischen Law Firm und verschiedenen Unternehmen tätig war. Damit herzlich willkommen, Peter Hense.
Dankeschön. Mit dem Mann, da habe ich kurz gezuckt. Ich fühle mich noch nicht wirklich erwachsen, aber danke für die Blumen.
Ja, gut. Ja, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, uns so ein bisschen was über deinen Lebensweg zu erzählen. Ich fange ja immer so Pi mal Daumen nach dem Abitur an. Jetzt hattest du als Peter dein Abitur irgendwann in der Tasche. Wusstest du sofort, Jura, das soll's sein?
Witzig, dass du das fragst, aber ich wusste schon, es soll in Richtung, also das war eine Option, aber eigentlich wollte ich entweder Wirtschaftsinformatik oder Archäologie studieren. Mhm. Und für das eine war ich aber einfach fachlich zu dumm, also ich bin einfach sehr schlecht in Mathe gewesen. Mhm. Und das andere war beruflich aussichtslos. Also Archäologie, du gehörst entweder zu den Top 0,x% oder dann halt wird dann halt nichts. Und deswegen habe ich dann so einen Mittelweg zwischen Unfähigkeit und Aussichtslosigkeit gewählt und bin mich dann halt für Jura entschieden. Aber das hat dann nochmal 2 Jahre gedauert, muss ich fair sein. Ich bin mich sehr gefreut auf meine Grundwehrdienstzeit. Mhm. Ich wollte unbedingt ein rotes Barett tragen. Mhm. Habe ich dann auch bekommen und bin Funker geworden. Oh. Und war vorher schon leidenschaftlicher CB-Funker und hatte aus Versehen bei der Eignungsverwendungsprüfung beim Morsen den Test besiegt und kam dann hin und habe, und jetzt, deswegen labere ich so viel an der Stelle, und dann habe ich tatsächlich ein Jahr lang Russen abgehört.
Okay.
In Frankenberg an der Eder. Und das war eine interessante Geschichte, weil die Hälfte der Mannschaft dort war, Leute, die eben aus der ehemaligen Sowjetunion damals in die Bundesrepublik gekommen waren und waren quasi Native Speaker. Mhm. Und niemand von uns hätte gedacht, dass das jemals wieder relevant werden würde. Niemand.
Ja, traurig, wie sich die Geschichte gewendet hat, aber das soll jetzt heute nicht das ganz große Thema sein. Moment, ich muss jetzt nochmal ganz kurz, weil ich bin zwar kein Funker, aber ich weiß zumindest so ein bisschen was über das Prinzip. Erstens, du hast demzufolge schon während deiner Schullaufbahn angefangen, das kleine und große Funkzeugnis zu machen? Oder wie lief das?
Null formal, so wie die meisten Leute, okay, das autodidaktisch sich bestimmte Sachen geholt haben. Also Funken war eher, es ist total fancy, es war halt das Internet. Mhm. CB-Funk war das Internet Anfang der 90er für jemanden, der halt dann 16, 17 war. Ne? Und das war irgendwie lustig, die große weite Welt, Antenne aufs Dach gesetzt, einen unzulässigen Röhrenverstärker hinten dran geklemmt, der 300 Watt gebracht hat, wo du dann aber feststellst, dass es wichtiger ist, eigentlich eine große Antenne zu haben. Also so ein paar Grundlagen kriegst du dann halt mit, die wichtig sind. Aber gab es damals so eine Riesenantenne Sigma, hab ich jetzt vergessen, wie die hießen, aber mit der Bezeichnung, das war schon toll. Und vorher aber schon quasi Ende der 80er Jahre die ersten Kontakte mit Informationstechnologie, also auch mit, gab es einen Club junger Elektrotechniker, so hieß das, bevor die Mauer fiel bei uns. Und da durften wir ab und zu mal einen Robotron 1715 und einen KC85-3 anschauen, mal ein paar Tasten tippen und dann ab 89 hatte ich dann noch einen ersten PC. Sinclair ZX81
vor die Tastatur. Okay. Aber das ist sehr witzig, weil bei meinen Eltern um die Ecke wohnte jemand, der auch CB-Funk gemacht hat. Und ich habe mich jahrelang gefragt, wieso hat der so eine große Antenne? Was mag der für einen Fernsehempfang haben? Bis ich irgendwann drauf gekommen bin, das ist nicht für einen Fernseher, sondern eben CB-Funk. Aber ganz kurz die Nachfrage. Du hast gesagt, du hattest quasi die Entscheidung zwischen Informatik oder Wirtschaftsinformatik und Archäologie. das ist eine, es ist thematisch, inhaltlich eine sehr gute, große Spannbreite sozusagen. Indiana Jones Fan oder
wie ja, kam das? Ja, natürlich auch, aber das war, das, ich habe als Kind schon gern die von Gustav Schwab die griechischen Sagen gelesen und dann ganz viel über das Altertum gelernt. Und da komme ich zu dem vielleicht noch lustigen Punkt. Nach der Bundeswehr hatte ich dann das Bedürfnis, was für meine Bildung zu tun. Und habe auf Empfehlung meiner Schwester eine Zusatzprüfung zum Abitur gemacht und habe ein Jahr lang in Magdeburg an einem Kolleg, das mittlerweile geschlossen ist, habe ich Graecum und Latinum abgelegt. Das war die härteste Lernzeit. Also Jurastudium ist nichts dagegen. Mhm. Ich habe im Jurastudium nicht wirklich viel gemacht, muss ich sagen. Also ich habe, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt gelernt, pro Woche 100 Vokabeln pro Fach. Und das habe ich geliebt, das war wirklich toll und das hat mich auch über viele Zeiten jetzt getragen und ich wollte dann an der Uni eigentlich Professor für Rechtsgeschichte werden, war ein ganz festes Ziel. Habe auch eine Diss zu großen Teilen, ist die fortgeschritten, die vollende ich aber, wenn ich in Rente bin und im Nachgang bin ich sehr froh, dass ich diesen Weg nicht beschritten habe, aus tausend anderen Gründen, weil Universitäten sind halt einfach ein Elfenbeinturm und haben mit Leistungsprinzip überhaupt nichts zu tun. Und ganz im Ernst, also da ist die Jahrzehnte danach, ist halt so viel Lack abgeblättert von diesem Wunschtraum. Und ich kann das alles noch trotzdem machen. Ich kann dorthin fahren oder mir diese Dinge anschauen oder mich damit beschäftigen, was ich will. Und am Ende hat eine Freundin von mir, ein bisschen jünger als ich, hat diesen Traum gelebt. Die ist tatsächlich, nennt die immer nur Frau Professor Jones. Die ist Professorin für Archäologie geworden und die ist quasi hier 200 Meter Luftlinie von mir und da darf ich immer mal in die ägyptische Sammlung von der Uni Leipzig rein.
Ach schön. Okay. Aber jetzt nochmal zurück zu deinem Studium. Jetzt hast du Jura angefangen und fiel dir das Studium leicht, das Jurastudium, oder musstest du dich da echt durchbeißen, weil es am Anfang so theoretisch war und uninteressant? Vielleicht, keine Ahnung.
Uninteressant war es nicht, aber wir sind fast nicht in den Vorlesungen gewesen. Also noch vielleicht auch, wie viele, vor allen Dingen Jungs am Anfang, ein bisschen hormongesteuert und so. Und dann bist du ständig abgelenkt von irgendwelchen Damen aus der Vorlesung oder von Freunden und von Partys oder sowas. Auch Sport, ich habe sehr viel Sport gemacht in der Zeit, mit Volleyball angefangen und vergleichsweise spät, aber trotzdem, das war total cool. Leicht gefallen sind mir immer die Hausarbeiten, hatte ich Spaß dran. Schwer gefallen eher dieses, oh scheiße, jetzt ist eine Klausur über die Themen des letzten halben Jahres und ich wusste nicht, was das letzte halbe Jahr war und ich hatte keine Lust zu lernen. Die Klausuren waren entsprechend immer, ich habe zwar alles irgendwie dann so knapp bestanden, aber ich war nie besonders gut in dem Studium. Das war nicht so.
Hast du irgendwann dein erstes Staatsexamen gemacht? Und nach dem ersten Staatsexamen ist ja dann, glaube ich, für viele Juristen dann, okay, jetzt geht's ins Referendariat. Wie war denn die Referendariatszeit für dich, wenn man auf deiner Webseite liest? Glaube ich, hast du die auch nicht komplett in Deutschland gemacht, oder?
Ja, da war ein wichtiger Punkt, dass ich halt auch Liebe zu Italien hatte. Und ich hatte vorher schon nach dem 6. habe ich ein Jahr Erasmus gemacht. Mitten im heiligen Jahr 2000 war ich in Rom. Das war auch unheimlich prägend, ganz toll. Da konnte ich nämlich beides verbinden. Da konnte ich nämlich Jura machen, Rechtsvergleichung ganz viel, ganz am Uni-Droit-Institut in Rom, ganz viel US-Recht und UK-Recht gemacht und gleichzeitig natürlich auch bin ich danach mit Leuten, die Kunstgeschichtler oder einfach nur Historiker sind, durch die Stadt gezogen. War ganz wirklich toll. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss ich wieder zurück und endlich vernünftig Italienisch sprechen und bin meine Station verlängert, den einen Teil offiziell, den anderen Teil inoffiziell, habe ich mich einfach abgesetzt und bin ein halbes Jahr nochmal in Rom gewesen in einer Kanzlei, bei zugeordnet zu einer deutschen Anwältin. Und das war wirklich beeindruckend. Erstens, auch hier wieder ist ganz viel Lack abgeblättert, gesehen, du kannst in Italien, konntest damals in Italien nicht arbeiten als Jurist. Krasse, also wenn hier Leute sich über irgendwie Arbeitsbedingungen beschweren, in Deutschland denke ich immer, oh, ihr alten Heulsusen, das war krass. Also erstens immer von 8 bis 22 Uhr, also von wegen hier Siesta, ich meine, das ist zwar in Italien, aber was halt so Leute vor Vorstellungen haben, harte Arbeit, viel Arbeit, mega ungerecht, also zwischen Männern und Frauen, die Behandlung und sehr nach Nase. Aber die Themen waren cool. Da muss ich kurz mal nachdenken, was ich sagen kann, aber ich meine, es ist einfach so viel Zeit vergangen seitdem. Also irgendwie, also Satellitenteam, Förderung, Lizenzen etc., ganz viel Markenrecht, Grenzbeschlagnahme und zum allerersten Mal mit der Detektivagentur Pinkerton aus den USA zusammengearbeitet und Razzien in chinesischen Häfen wegen gefälschter Ware von deutschen Maschinenherstellern. Weil damals gibt es so ein paar deutsche Hersteller, die machen Kettensägen, gibt es nicht so viele, aber mindestens, sag ich jetzt mal, drei. Und damals gab es die Angewohnheit von norditalienischen Fabriken im Auftrag von wem auch immer, diese Kettensägen nachzubauen und im indonesischen Urwald zu verkaufen. Und das Problem bei nachgebauten Teilen, die nicht durch den TÜV oder sonstige Prüfungen gegangen sind, die brechen und die Ketten reißen und dann schneidet es die Leute in zwei, auf gut Deutsch. Und solche Bilder zu sehen, ist natürlich ganz furchtbar. Insofern ganz praktische Vorstellung, weshalb man gegen Produktpiraterie vorgehen sollte. Und das hat dann in dieser Zeit und dann auch noch die nächsten anderthalb Jahre danach punktuell mich immer wieder mit beschäftigt. Das war ganz spannend, wirklich.
Okay, das hat aber jetzt relativ wenig mit Datenschutzrecht zu tun. Also Markenrecht, okay, verstehe ich, ja, aber Datenschutzrecht fällt da jetzt so ein bisschen. Wie bist du denn jetzt quasi dann auch in die Richtung gekommen, wo du ja heute auch in der Kanzlei, glaube ich, unter anderem dafür stehst, nämlich IT-Recht, Datenschutzrecht. Wie ist dann dieser Schlenker zustande gekommen? Ich meine, dass du dich für Computer interessierst, das wissen wir. Aber
wie alle, wie die Jungfrau zum Kinde, wie man so schön sagt. Ich habe immer die Hobbys und die juristischen Interessen komplett auseinandergehalten gehabt. Das hatte miteinander ganz, ganz wenig zu tun. Und ich fand das auch immer total lächerlich in dieser Wahlfachgruppe für gewerblichen Rechtsschutz. Und selbst habe ich mir gedacht, was ist das für ein Quatsch und sowas, bis man dann irgendwie einen praktischen Kontakt bekommen hat. Mhm. Und 2008 haben Freunde von mir die einfach schon früher studiert hatten, nämlich Berufsakademie und Wirtschaftsinformatik. Hey, da ist der Nexus dazu. Die hatten ein Softwareentwicklungsunternehmen gehabt. Die haben schon 5 Jahre Berufserfahrung gehabt bei SAP und Co. Und die fingen dann an, Spezialsoftware zu entwickeln für Krankenhäuser, aufsetzend auf SAP-Module. Und dann hatten die einen Pitch bei SAP und haben gesagt, komm mal bitte mit. Du bist doch jetzt Anwalt. Erzähl mal was zum Datenschutz. Da habe ich gedacht, Datenschutz noch nie in meinem Leben gehört, weiß nicht, was das ist. Also auch genau dieses Gefühl, ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Datenschutz, Datensicherheit ist, was soll das eigentlich? Und dann habe ich gegoogelt 2008 nach Datenschutz und fand bereichsspezifischen Datenschutz im Krankenhauswesen. Mhm. Und dann habe ich dort 5, 6 Slides gemacht und habe quasi gesagt, so und bei der Softwareentwicklung haben wir folgende Dinge und folgende Prinzipien berücksichtigt. Es gab noch nicht Privacy by Design und Default, würde ich sagen. Die durften in dieser Zeit gerade erst aufgekommen sein, Kevukian und Borg, aber es gab schon ein paar Grundprinzipien, Datenschutzgrundsätze gab es natürlich schon so. Und dann haben wir es vorgestellt und die bei SAP waren total blown away. Wie ich gesagt habe, was, wir haben ja noch nie eine Präsentation gehabt, wo jemand sowas erzählt hat und Datenschutz ist total interessant. Ja, und dann habe ich versucht, zusammen mit einer Kollegin, die dann später bei der DB war und mittlerweile Verfassungsrichterin in Brandenburg ist, den Bereich Datenschutz für die Kanzlei zu fruchtbar zu machen, aber wie das so oft ist, wenn Kanzleien geführt werden von Leuten, denen es an Weitblick fehlt, die haben gesagt, das ist kein Thema für die Zukunft. Nun gut.
Die Diskussion kennen wir.
Saubere Prognosefähigkeiten von Juristen. so ist das. Die haben andere Sachen gemacht, mit denen man die Bottomline verbessern konnte. Todd Kolleg. Ja, das war ein Punkt. Aber eigentlich habe ich als Anwalt in der Zeit im Real Estate gearbeitet und das sehr gerne gemacht.
Okay, jetzt hast du da in einer Kanzlei gearbeitet, hattest quasi ein Thema auf dem Tisch und da die Kanzleichefs haben gesagt, nee, das ist kein Thema für uns. Jetzt sitzt der Peter da und denkt sich, okay, dann ist das so. Oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, das ist so, ich meine, ich bin ein schlechter Angestellter. Mir war das schon häufig egal, was die Chefs gesagt haben. Und ich habe auch mit der Kollegin natürlich mich einfach weiter ausgetauscht und habe parallel dazu, also auch mal meine Freunde mit ihrem, nenne ich es jetzt mal damals Startup, weiter beraten, einfach weitergemacht. Da habe ich angefangen, halt so IT-Vertragsrecht. Und das, da war ich echt gut drin, weil ich ja diese Formenstränge aus dem Real Estate, also aus dem Sachenrecht, aus dem Immobiliarsachenrecht und die notarielle Verträge, da wusste ich schon, es kommt auf jedes Wort an. Und dann habe ich angefangen, mal Verträge zu schreiben und umzuschreiben. Und da ist sozusagen über die Schiene IT-Recht entstanden, der Febel dafür. Im Übrigen ist ja IT-Recht nichts anderes als privates Baurecht mit anderen Begriffen, aber wollen wir jetzt mal nicht, so pingelig sein. Und AGB-Recht, was ich damals über das Mietrecht natürlich ganz viel gemacht habe. Und das habe ich geliebt, auch bis heute. Also mache ich weiterhin. Und ja, und da kam das und dem Datenschutzrecht, das war damals auch sehr überschaubar. Rechtsprechung gab es nicht. Es gab einen Gola als Kommentar, glaube ich, noch. Also irgendwie, es gab den kleinen Orangen. Das war's. Und dann bin ich aus unterschiedlichsten Gründen aus der Kanzlei raus, bin wieder in die Heimat, habe geheiratet und dann dort in einem Unternehmen Teilzeit tatsächlich angefangen. So 5 Stunden gearbeitet und 5 Stunden die eigene Kanzlei. Also eigentlich mehr oder weniger Freunde und Bekannte bedient mit Rechtsberatung. Das war nicht stressig. Und dort auch habe ich aber auch immer mal wieder mit Datenschutz zu tun gehabt, insbesondere reihenweise Behördenverfahren gehabt und Strafverfahren.
Okay. Behörden und Strafverfahren, okay, im Bereich des Datenschutzes.
Aber ja. Nur weil du dich dann quasi selbst für Datenschutz interessiert hast, dass du dich ausgetauscht hast, ein bisschen beraten hast, kommen die Mandate ja nicht. Also hast du dann und das war ja in der Zeit, da war ja von DSGVO noch nichts in Sicht. Das heißt, und die Leute haben sich nicht wirklich dafür interessiert. Also hast du dann auch proaktiv dafür dann Akquise betrieben oder war es glücklicher Zufall, dass da auch Mandate gekommen sind tatsächlich?
Also Akquise ohnehin selten. Und ich muss auch fairerweise sagen, also egal was, auch von den Dingen, die wir machen, auch aktuell machen, 99% ist Mund zu Mund. Es ist egal, was du tust. Also du kannst ja wahrscheinlich, also ich habe keine Ahnung, wie das die ganz Großen machen. Mittlerweile sind wir jetzt gar nicht mehr so klein. Also wir haben jetzt 22 Kollegen und fast nochmal die gleiche Menge an Mitarbeiterstab ringsrum. Mhm. Aber es ist eigentlich immer, A sagt, B redet mal miteinander. Wegen einer Zeitungswerbeanzeige, wegen einem Ad, kommt eigentlich kaum jemand, aber bestimmte Sachen sind halt bestätigend. Ja, ey, ich sehe, ihr könnt da irgendwas tun, das ist schon cool. Nee, aber das habe ich damals wirklich eher so als Spaß gemacht und ich bin nicht sonderlich fleißig. Ich glaube, das ist so ein Fehleindruck, der manchmal entsteht. Ich spiele auch gerne Computer noch nebenbei, ne? Und das muss ja irgendwo, die Zeit muss ja herkommen. Und dann fing irgendwann Familie an. Insofern muss man da auch Zeit für Familie haben. Nach den 2,5 Jahren im Unternehmen, diverse Stellen, hatte ich dann auch gesagt, okay, also Dissertation gebe ich jetzt auf, mir macht das Arbeiten zu viel Spaß. Da habe ich dann mit einer Kollegin wiederum zusammen gesagt, wir wollen nicht dauerhaft Syndici sein, weil Syndikustätigkeit heißt halt auch, du musst irgendwelche scheiß Bußgeldbescheide von irgendjemanden dir mit angucken und Arbeitsrecht, was ich eh per se hasse, wie die Pest. Also ich kann es einfach auch nicht verstehen, das hat ja mit Jura nichts zu tun, das Zeug. Aber das ist, dann haben wir die gesagt, okay, dann machen wir zu zweit, ganz klein, suchen uns ein Büro und dann stand was offen. In der Zeit hat erstens niemand gegründet als Anwaltskanzlei, zweitens niemand in Leipzig. Niemand. Alle haben uns gezeigt, ihr seid ja völlig verrückt, viel Spaß. Und im Übrigen, damals war der Durchschnittsstundensatz hier vor Ort unterhalb von 130 Euro. So. Und es hat noch 10 Jahre gedauert, bis dann auch hier in der Region irgendwie solche Zahlen mit einer 2 davor irgendwie ansatzweise verkauft wurden. Und das hat auch die großen Kanzleien betroffen im Übrigen. Da waren wir aber immer schon losgekoppelt. Wir haben hier in der Region relativ wenig gehabt. Also Sabine, meine Mitgründerin und Kollegin, die ja quasi die Säule Handelsgesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht macht im Wesentlichen, die hatte da schon viel Startup-Beratung gemacht, auch unheimlich viel Zeit investiert, wir haben viel gelernt in der Zeit, aber getragen hat uns meistens Tätigkeiten Berlin, NRW, Münchner Region. Und das ist auch okay. Und das Datenschutzrecht, die Frage kam ja, hat uns witzigerweise von der Kanzleigründung an wegen eines streitigen Sachverhalts mit einstweiligen Verfügungen, Hauptsache Verfahren, Strafverfahren, alles drum und dran von Anfang an begleitet, aber wirklich so ins Detail. mega frustrierend, wahnsinnig frustrierend, weil die Gerichte nie verstanden haben, worum es geht. Wir haben Verfahren gehabt, heute denkst du dir, sind ja alle verrückt geworden, also zwei Instanzen gehabt, wo die Gerichte gesagt haben, wenn du einen Auskunftsanspruch nach 34 BDSG alt geltend gemacht hast, bist du beweisbelastet, dass die Gegenseite Daten von dir hat. Denkst, das ist ja einfach dumm, dafür ist der Auskunftsanspruch da. Ja. Nee, das geht nicht. Und das sind nicht hier Verbraucher gegen Großunternehmen, sondern das waren Gesellschafterstreitigkeiten. Und Strafverfahren, bei dem dann die Staatsanwaltschaften Einstellungsverfügung, auch Generalstaatsanwaltschaft Einstellungsverfügung gemacht haben, wegen Datenschutzrecht sei gar nicht anwendbar im Bereich TKG, wo du sagst, 88 TKG alt, da steht es doch drin. Das ist auch strafbar. Nö, das passt alles nicht auf das, was Sie hier erzählen und so. Da merkt man schon, wie schwer es ist, Recht haben, Recht bekommen. Und ab 2013 sind wir auch externe DSB geworden, weil einfach der Bedarf da war. Witzigerweise über die Versicherungsbedingungen, ich habe ja Verträge gelesen, ne? Über die Versicherungsbedingungen der Cybersecurity-Versicherung. Die haben nämlich DSBs gefordert damals.
Okay. Gut, jetzt hast du dich selbstständig gemacht mit deiner Kollegin zusammen und habt ja quasi dann dieses Themenfeld bedient und beackert und ja, wie man ja heute sieht, auch scheinbar sehr erfolgreich. Wenn du jetzt irgendwie, du hast jetzt gerade schon so ein paar Punkte gesagt, wo du denkst, es kann doch nicht sein, dass das irgendwie keiner versteht. Jetzt habe ich bei dir das Gefühl, du hast ein ganz gutes technisches Verständnis und juristisches Verständnis natürlich grundsätzlich auch. Fällt es dir manchmal schwer, wenn du dann gerade vor 10 Jahren oder vor 13 Jahren mit anderen juristischen Kollegen an einem Tisch sitzt und die haben so gar kein technisches Verständnis und reden nur über die Frage, ob das Komma an der richtigen Stelle ist, ob du da hin und wieder irgendwie verzweifelst, wenn du mit nicht technisch kompetenten Menschen redest? Oder auch Richtern, die nicht technisch kompetent sind?
Ich glaube, Verzweiflung ist Teil von unserem Job. Okay. Ich glaube wirklich, das geht aber vielen Bereichen so. Und ich glaube, da muss ich auch die ArbeitsrechtlerInnen in Schutz nehmen. Ich glaube, bei denen, die stehen auch häufig Mandanten und Mandantinnen gegenüber, die wirklich gar kein Verständnis haben für Annahmeverzug oder irgend sowas. Ich werfe jetzt einen wirren Begriff aus dem Arbeitsrecht ein. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber irgendwo stand das letztens in meinem Schriftsatz drin. Und Steuerrecht, auch Immobilienrecht, um Gottes Willen, was ich im Immobilienrecht erlebt habe, bei Leuten, die der Meinung waren, sie seien Fachanwälte für irgendwas und die wirklich null Verständnis haben dafür. Das passiert häufig. Das Thema ist aber unser Datenschutzrecht. Unser Datenschutzrecht ist halt eine Querschnittsmaterie und es ist überall drin. Währenddessen ich Häuser, Immobilien und aufstehende Gebäude halt nicht so oft kaufe, es sei denn, ich mache es beruflich. Aber alle haben mit diesem Thema zu tun. Ja, also ich muss schon sagen, es gibt massive Unterschiede. Ich war jetzt gerade 2 Tage auf einer eher technisch angehauchten Konferenz, witzigerweise in Chemnitz. Hätte auch nicht gedacht, dass dort sowas stattfindet, aber ist tatsächlich und festgestellt, dass insbesondere die Universitäten, die kooperieren, länderübergreifend feststellen, dass ich mache eigentlich ungern Studieschelte, aber die sagen, dass die StudentInnen in Wrocław wesentlich fitter sind und mehr Drive haben als Studenten und StudentInnen an deutschen Universitäten. Und das macht mir ein bisschen Sorge. Und das ist aber auch bloß ein Widerschein dessen, was ansonsten wir beobachten können. Es gibt viele Bereiche, insbesondere natürlich auch bei den Juristen und Juristinnen, die einfach gesagt haben, es ist nicht wichtig, dass ich verstehe, worum es hier geht. Und das ist die Anwaltschaft mit betroffen, da ist die Richterschaft mit betroffen und das tut natürlich weh. Also wir haben teilweise sehr banale Themen, wie ist eine Website aufgebaut. Ich habe jahrelang Markenverletzungsverfahren gemacht dann in der Kanzlei, ne? Also so als Einstieg in gewerblichen Rechtsschutz, das war ganz toll. Und da stehst du Oberlandesgerichtssenaten gegenüber. Und die haben wirklich gar keine Ahnung, aber ganz viel Meinung und hören auch nicht zu und merken nicht, dass sie komplett schief liegen. Und das ist, Düsseldorf, das ist wirklich etwas, was dann auch weh tut. Und ich hatte mal, das habe ich aber nie veröffentlichen dürfen, ich hatte mal auch so einen Rant über OLG und BGH-Rechtsprechung, die Online-Marketing nicht versteht, gemacht und habe da so mit so ein paar Zitaten garniert und dann stellst du fest, das ist tatsächlich ein Problem, wir haben ein Kompetenzproblem. Und das geht nur mit Spezialisierung zu lösen und da sind wir zum Glück im gerichtlichen Bereich, sind sie ja dran, wir haben also Konzentration. Mittlerweile, Köln macht das vor, wie gut die Senate und die Kammern agieren. Wir haben das in Frankfurt jetzt, glaube ich, da gibt es auch eine Konzentration, zumindest auf OLG-Ebene. Aber an anderen Gerichten, Landgerichten, von Amtsgerichten hängt es sehr stark von der Person ab. Die sind eigentlich ein gutes Näschen für Gerechtigkeit, besseres als an den Landgerichten meistens. Aber ja, es ist manchmal zum Verzweifeln mit Kollegen, Kolleginnen oder auch mit Richterinnen und Richtern. Auf der anderen Seite, das ist dann halt unser Job und wir müssen dann, wie meine US-Kollegin sagt, dumb it down. Also es einfach dümmer schreiben, damit es jeder versteht, weil es auch nicht ein Vorwurf sein soll, sondern eher so, man muss die Menschen nehmen, wie sie sind.
Ja, das ist so ein Standardspruch von meiner Frau, man muss die Menschen so nehmen, wie sie sind, weil andere gibt es ja nicht. oder andere haben wir nicht. Okay, gut. Dann gehen wir mal noch so ein bisschen mehr ins Hier und Heute. Jetzt, was liegt denn so in so einer typischen Woche so auf deinem Schreibtisch?
Erdbeerfruchtsnacks zum Beispiel, nicht noch mehr zulege als während der Pandemie. Ich habe irgendwie 7 Kilo zugenommen in der Pandemie. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist
Wer nicht.
Okay. Also ich will jetzt nicht das Lied der alternden weißen Männer anstimmen, dass man rumjammert und nichts macht. Aber anyway, was liegt in einer typischen Woche? Ich kann es nie sagen. Jede Woche ist ganz krass unterschiedlich. Ich bin ein absoluter Chaot, was die Arbeitsorganisation angeht. Meine KollegInnen helfen mir aber sehr, den Tag zu überstehen. Und wenn ich am Montag, es liegt aber auch daran, wenn ich am Montag einen Plan machen würde und am Freitag zurückschaue, es wäre von diesem Plan zu 99% nichts erledigt worden. Mhm. Es ist einfach so. Es kommt ständig was Neues rein. Wir sind ein großes Team. Ich habe immer noch einen Blick in den grünen Bereich bei uns mit rein. Hat was mit gewachsenen Mandatsbedingungen zu tun oder auch, aber auch mit dem Punkt, dass es trotzdem Querschnittsmaterien sind. Zum Beispiel Online-Marketing ist eine Querschnittsmaterie. DMA, Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Datenschutzrecht. Wir haben auch, aber auch IT-rechtliche Themen. Und dann kommt jeden Tag so 10 Gespräche mit Kollegen, Kolleginnen über das, was bei Ihnen gerade auf dem Tisch liegt. Und hast du eine Idee, wie können wir das machen? Sollen wir das tun? Und dann dieses ganze Drama immer, Mandant möchte ein Angebot haben. Wie sieht das aus? Das mag nerven und dann, ich habe mich zwar eher zurückgezogen, aber es gibt noch so 2, 3 Verfahren, die ich persönlich führe. Und da wissen wir alle, Deadlines, die auf dem Tisch liegen, die liegen wie Blei. Und aber ich gebe mir da Mühe, das alles gut zu machen. Und ja, da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wie formulierst du bestimmte Sachen und wie gehst du mit 150-seitigen Schriftsätzen der Gegenseite um? Habe ich mir so mal den Spaß jetzt gemacht, ich sage immer auf maximal einem Zehntel beantworten. Funktioniert meistens ganz gut. Aber
man kann es inzwischen ja per KI zusammenfassen lassen, das hilft ja auch manchmal.
Ja, das ist noch so ein spezielles, so ein spezieller Punkt, ja, aber grundsätzlich, also man könnte Prozesse auch sehr effektiv führen, wenn man denn Interesse an effektiver Prozessführung hätte.
Ich habe noch 2 Fragen, während ich hier mit dem einfallenden Sonnenstrahl bei mir kämpfe. Ich versuche schon die ganze Zeit ein bisschen auszuweichen, das funktioniert aber nicht. 2 Fragen, und zwar, ich habe gelesen, du hast auch einen Schwerpunkt im Bereich Hotel- und Reisegewerbe oder wie es neudeutsch heißt, Travel Industry Law. Wahrscheinlich, weil man dann im Urlaub immer das beste Zimmer kriegt, oder wie kam es dazu?
Das ist tatsächlich... Ich habe in-house für ein Unternehmen gearbeitet, das hat Reisevermittlung, Reiseveranstaltung betrieben. Nicht besonders gut und sowas, aber da habe ich ein sehr, sehr breites Netzwerk bekommen. Und das ist tatsächlich etwas, was uns auch getragen hat, die viele Jahre hinweg und auch heute noch einen ganz wesentlichen Bestandteil ist. Wir machen quasi nicht die Verbraucherseite, wie hier der auf Twitter beliebte Dr. Böse, wo ich auch immer sehr drüber lachen muss, wenn er sich über die Airlines auslässt, sondern wir machen die B2B-Seite. Mhm. Und das Witzige ist, da gibt es nicht viele. Also da gibt es vielleicht 2 Kanzleien in Deutschland. Und im Bereich der Hospitality, Travel Industry ist alles, ne? Veranstalter, Vermittler und die Leistungsträger und die Hotellerie. Und wir machen halt Schwerpunkt Hospitality, sind vielleicht so 400 Unternehmen, 700 Betriebe, die wir betreuen. Das ist schon relativ viel. Mhm. Ist aber auch, es ist die freundlichste Branche, die man sich vorstellen kann. Mhm. Wirklich mit Abstand. Also wenn, ich möchte ein ganz großes Lob und einen Dank an meine Mandantinnen adressieren hier an der Stelle. Wenn die ein Problem haben und man ihnen hilft, du bekommst immer noch freundliche Worte, ein Dankeschön und manchmal auch einen Kaffee serviert, mitunter auch virtuell. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit mit Hotels, die ist mit keiner anderen Branche zu vergleichen. Mit keiner. Okay.
Und du bist primär beratend tätig oder turnst du auch noch vor Gericht rum?
Bei der Hotellerie war es am Anfang sehr viel gerichtlich, weil markenrechtliche Auseinandersetzungen gegen Online-Travel-Agencies, Brand-Bidding im nicht ganz Fachjargon genannt. Da haben wir auch viele Kanzleien kennengelernt in Deutschland, so die Markenrechtler. Das waren ganz nette Zeiten. Und habe auch gesehen, dass ganz viele Markenrechtler später im Datenschutzrecht gelandet sind. Mittlerweile ist es aber im Wesentlichen ist das Beratung. Datenschutzberatung, Vertragsberatung, dann die Schnittstelle, was Diana macht, also quasi KUG und GDPR, ein bisschen zu verheiraten, was ein Riesenthema ist. Advertising Technology, das sind so die wesentlichen Punkte. Und natürlich auch ein bisschen Cybersicherheit, wobei wir uns dort eben auch auf das zurückziehen, was rechtlich sinnvoll ist und nicht in die Technik reinpfuschen wollen.
Gut. Ja, meine Frage schließt so ein bisschen daran an. Jetzt seid ihr keine ganz kleine Kanzlei mehr. Du hast vorhin gesagt, ihr habt jetzt insgesamt 22 Juristen, die da für euch rumturnen. Roundabout. Und irgendjemand muss die ja auch steuern. Bist du jetzt eher mittlerweile in so einer Managementrolle oder eher doch noch in den Fachgesprächen mit den Mandanten oder wie ist das so in deinem Alltag?
Uff.
Oder machst du das eine lieber und das andere nicht so gerne?
Jein. Also ich bin tendenziell nicht der große Organisator. Mhm. Aber es ist eine Rolle, die du kannst ja nicht Nein sagen. Ne? Mhm. Du musst ja trotzdem Dinge tun. Und ich versuche, und das haben wir, glaube ich, die letzten 11, 12 Jahre, die es uns jetzt, 13 Jahre, oh Gott, die es uns jetzt gibt, ganz gut hinbekommen. Im Wesentlichen, ich versuche, für meine Kolleginnen da zu sein. Mhm. Und das, was ich selbst machen möchte, im Großen und Ganzen hintanzustellen. Anders funktioniert es nicht. Wir machen echte Teamarbeit. Wir haben auf der Partnerschaft keine konkreten Zuweisungen. Mhm. Wir haben All-in, All-out Prinzip. Wir haben keinen Futterneid und wir haben keine billable Vorgaben. Mhm. Ein bisschen schwierig, das manchmal von außen zu verstehen, ob das dann doch funktioniert. Ich sage, ja, das funktioniert, wenn du die richtigen Leute hast, die anders sich motivieren, aber es ist natürlich immer eine Herausforderung und es ist natürlich immer ein Balanceakt. Ich möchte gerne, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gutes Geld verdienen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben aber eben auch keine 60-Stunden-Arbeitswoche, sondern feste Arbeitszeiten, so wie sie im Arbeitsvertrag stehen. Mhm. Und es geht auch nicht anders, weil der Großteil bei uns sind, oder ein großer Teil bei uns sind junge Eltern. Da muss halt Die müssen halt 15 Uhr gehen und es ist dann meine Aufgabe, die Arbeit, die Mandanten so auszuwählen und die Arbeit so auszuwählen, dass das funktioniert und das geht. Mhm. Und wir voten. Wir besprechen uns über Neueinstellungen gemeinsam. Nicht nur Partnerschaft, sondern alle im Team. Wir besprechen über Mandatsannahmen und ich sage halt, wenn jemand möchte, dass wir Mandanten US-Westküste annehmen, habe ich gesagt, okay, dann muss aber die Person, die das machen möchte, muss dann eben auch abends zur Verfügung stehen. Mhm. Ich bin es nicht. Mhm. Ich kann es nicht machen. Und es ist halt wirklich die Frage, worum geht es einem erstens im Leben, zweitens im Leben. Ich will das gar nicht so überhöhen. Es ist einfach wirklich, Es ist aus der Notwendigkeit geboren. Wir konnten in den ersten Jahren auch keine konkurrenzfähigen Gehälter zahlen. Du musst ja mit irgendwas anderem anfangen. Unser Mandatszuschnitt ist definitiv nicht gebührenoptimiert, sondern die Frage, also ist auf persönliches Matching optimiert. So. Und beim Marketing halten wir uns eigentlich auch relativ zurück. Also, wie gesagt, du siehst von uns keine Jova-Anzeigen oder ganzseitigen FATS-Anzeigen. Müssen wir anderen überlassen, diesen Bereich. Wir haben halt gesagt, wir unterstützen NGOs oder Einzelpersonen in bestimmten Verfahren, weil ich sage, dass der, ich bin schon noch Marketer, aber ja, also, dass der Ad-Space, den du dann in Zeitungen und Magazinen bekommst, deutlich mehr ist als der, wenn du eine Zeitungsanzeige schaltest. Und bist halt dann mit einem Verfahren im Idealfall viermal irgendwo mit erwähnt. Also insofern, das hat also auch schon, und das zahlt auf die Motivation dann auch ein. Zurück zur Organisationsfrage. Meine Mitgründerin ist Managing Partnerin, sie organisiert einen Riesenteil mit einem unfassbaren Arbeitseinsatz. Die ersten 10 Jahre 2 Wochenenden frei gehabt. Ich habe gedacht, in der sogenannten Großkanzlei hätten wir harte Arbeitszeiten gehabt. Das ist nichts im Vergleich zur Selbstständigkeit. Ich glaube, das kann jeder Selbstständige sehen. Weil du
Selbstverständlich.
kriegst am Sonntag einen Anruf von einer verwirrten Person aus der Psychiatrie und die Frage ist das, wie muss ich mit diesen Leuten umgehen, die dann in der Kanzlei anrufen? Montag früh ist das Netzwerk ausgefallen, Dienstag die Kaffeemaschine, Mittwoch der Drucker, Donnerstag hast du 10 Initiativbewerbungen, am Freitag jemanden, der dir sagt, dass sie ein besseres Angebot bekommen haben und das Unternehmen verlassen werden. So. Der Unterschied zwischen vor 10 Jahren und heute ist, vor 10 Jahren hast du eine schlechte Nachricht pro Woche gehabt, jetzt hast du halt. Ihr ahnt, worauf ich hinaus will. Und da musst du irgendwie mitleben. Und das Schöne ist, ich habe aber um mich herum Leute, mit denen ich befreundet bin, an vielen Stellen. Und ein Team, das das auffängt. Kluge Leute, so wie Anna, so wie Diana, so wie Sabine oder Jonas oder den Tillmann und den Henning und Maria, die neben mir im Zimmer sitzt. Und das ist gut, das tut gut. Und da kann man auch mal Emotionen zeigen, kann sagen, scheiße, 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 es ist irgendwie gerade irgendwas richtig schlecht gelaufen. Lass mich da auch kritisieren. Selbst bin ich jetzt nicht so der große Kritiker gegenüber den eigenen Leuten. Aber ich denke, dass es am Ende immer noch funktioniert. Und wir haben mittlerweile ein echt sehr freundliches, sehr nettes und erstaunlicherweise, das hätte ich eigentlich auch nie gedacht, also aber auch ein Team, was einfach fachlich an vielen Stellen echt exzellent ist. Also, wo ich auch sage, es sind alles bessere Juristen als ich. Nimmt man dann einfach hin und sieht zu, dass man keinen Quatsch erzählt.
Gut, dann kommen wir mal langsam, aber sicher müssen wir mal so ein bisschen die Kurve kriegen zum Ende des Gespräches. Dann kommen wir mal zu einer meiner Standardfragen. Der Peter Hense ist jetzt ein Tag König und Kaiser von Europa und darf im IT-Schutzrecht, im Datenschutzrecht alles ändern, was er innerhalb von 24 Stunden geschafft bekommt. Wo würde er den Meißel ansetzen? Wo würde er was ändern? Oder bist du total glücklich mit allem, was wir da an Gesetzgebung haben? Oder von mir aus auch Rechtsprechung. Wir waren ja vorhin schon bei der Kritik der Richter und der Senate.
Gute Frage. Kurz nachdenken. Also ich würd tatsächlich erstmal die Anzahl der Regulierungen massiv eindampfen. Ich würde die 3 aus meiner Sicht wichtigsten Themen, Kartellrecht, Verbraucherschutzrecht und Digitalrecht in eine Kodifikation packen. Aufs Wesentliche reduziert und dann aber was tun, wo ich sage, das halte ich für extrem wichtig. Ich würde die Kollektivklagen stärken und zwar massiv. Keine Abtretungsverbote bei Ansprüchen, Konzentration von Ansprüchen, gezielte Geltendmachung vor Gericht, wenn Verbraucher, Verbraucherinnen sich zusammenschließen, Unternehmern und Unternehmerinnen nicht die Waffe des Wettbewerbsrechts aus der Hand schlagen, was wir jetzt die letzten 6,5 Jahre in Deutschland gemacht haben. Und dann auf gut Deutsch mal 5 Jahre den Markt einfach mal regeln lassen. Jedenfalls nicht noch mehr auf dem Papier stehende Verbote, Regeln, Informationspflichten draufzupappen, sondern einfach sagen, auch den Gerichten diese Verantwortung aufzubürden, zu sagen, pass mal auf, I know it when I see it. Und wenn das scheiße gelaufen ist, dann gibt's Schadenersatz. Und wenn du jemand bist, der wie ein Clown da steht und irgendwelche Geschichten erzählt, dann kriegst du halt nichts. Damit bist du nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen amerikanisierter Ansatz, mehr auf die Durchsetzung zu achten, als auf das, was auf dem Papier steht. Das wäre, glaube ich, so mein Ansatz.
Aber das setzt natürlich voraus, dass wir genügend Kapazitäten und genügend Kompetenz bei den Gerichten dann haben. Ne? Das würde schon das Ganze bedeuten, weil sonst hapert es dann bei der Durchsetzungsmöglichkeit. Wenn wir Verfahrenslängen haben, wie wir sie momentan haben, die zum Teil in manchen Bereichen unter aller Sau sind, in Anführungsstrichen, wäre das natürlich sonst schwierig.
Absolut richtig, und da sind wir beim Punkt. Ich bin ein großer Fan der EU, ich bin auch ein großer Freund unseres Rechtsstaats, unseres demokratischen Rechtsstaats. Ich bin häufig enttäuscht davon, dass es so wenige Fans gibt. Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich mal eine Zeit erlebt habe, in der es eben keinen Rechtsstaat gab. Und dass ich das halt sehr, sehr, sehr schätze und dass ich dieses bürokratisierende, wir verweigern uns bestimmten Entwicklungen, wir verweigern uns auch eigentlich unserem Schutzauftrag oder sowas, was bei Gerichten durchaus vorkommt, die lediglich auf Erledigungszahlen schauen oder sagen, ja, belästigt mich mit diesem Quatsch nicht, dass mir das halt nicht gefällt. Aber ich finde, es ist eine Aufgabe von allen, die anpacken könnten. Und da muss man auch auf die Anwaltschaft schauen und sagen, okay, Leute, wo wollt ihr denn, dass das Ganze hintreibt? Drei Häuser gebaut von dem, was ihr jetzt an dieser Stelle kassiert habt, aber ihr tut nichts für die Gesellschaft. Null. Nada. Mhm. Niente. Und das ist halt was, ich meine, klar, das wirst die Welt nicht ändern. Und wirst Geiz und Gier aus der Welt nicht hinbekommen. Aber es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und die Anwaltschaft und die Richterschaft müssen da was tun. Und da muss aber irgendjemand mit gutem Beispiel vorangehen. Ich finde zum Beispiel, dass der EuGH an vielen Stellen mit gutem Beispiel vorangeht. Dafür wird er kritisiert. Aber wer halt meint, dass Recht und Gesellschaft oder Recht und Politik zwei verschiedene Dinge sind, der hat, glaube ich, auch Jura nicht verstanden. Deswegen wird es auch niemals KI-Judges geben, weil es immer eine Frage ist, es gibt bestimmte Entwicklungen, die müssen korrigiert werden. Das haben die Babylonier erkannt, das haben die Griechen und die Römer erkannt. Und das ist bei uns nicht viel anders. Und momentan gibt es eine Vielzahl von Fehlentwicklungen, die wir im IT-Datenschutzrecht und sonstiges beobachten können. Komplettes Auseinanderdriften zwischen Rechtslage und Realität.
Okay, also du bist kein Fan von den 72.315 verschiedenen Digitalrechtsakten der EU und würdest keinen zusätzlich in dazu packen, okay. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn ich richtig informiert bin, bist du noch Lehrbeauftragter für juristische Rhetorik und Prüfungstraining. Wie kam es dazu? Das ist ja jetzt auch nicht was, wo man sagt, oh, das mache ich jetzt mal, weil ich noch irgendwie 2 Stunden Zeit am Tag habe.
Ja, ist tatsächlich leider dieses in der Pandemie ein bisschen weniger geworden und sowas, aber ich hatte mal ein Assessment Center beim BMI gehabt, bin ich eingeladen worden auf dem letzten Drücker mit 2 Tagen Vorankündigung. Das war eine Zeit, wo ich noch nicht wusste, dass ich dann in einer Kanzlei landen werde und Anwalt werde. Aber einfach so, es war irgendwie so ein Gefühl, guck's dir das mal an, ich glaube 2005 oder 2006 war das, glaube ich, quasi kurz nach dem Examen. Und ich kam dorthin und erstens mit einer Stunde Verspätung, weil ich verschlafen hatte. Und die haben wirklich alle gewartet. Also kam hin und haben 13 Mitbewerberinnen in dem Assessment Center und 15 Leute vom Bundesbeschaffungsamt oder irgend sowas war das. Und die saßen uns alle gegenüber. Wir waren so aufgereiht und Linie. Ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Das war wirklich so wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend. Und im Aufzug übrigens bin ich mit Schäuble gefahren. Seine Personenschützer standen draußen. Ich habe mich reingedrängt, weil ich nichts gerallt habe. Nee. Oh Gott, also ja, also es war ein denkwürdiger Tag. Er war jetzt auch nicht als Menschenfreund bekannt, aber ich habe freundlich guten Tag gesagt und er hat freundlich guten Tag gesagt und das war irgendwie lustig. Und jedenfalls saß ich dort und es gab ein paar Aufgaben, die wir zu lösen hatten, so typisch Assessment Center, und davon war eine Aufgabe, präsentieren Sie jetzt mal hier irgendwie Ergebnisse. Und das habe ich nie hinbekommen. Ich war dazu nicht in der Lage. Ich habe nur geguckt und dachte mir, okay, was der erzählt, ist Quatsch. Ich bin auch angetreten mit Leuten, die 10 Jahre Berufserfahrung hatten. Ne? Da war irgendwie ehemaliger Pressesprecher Bitkom, also im Labern geübt. Und danach bin ich nach Hause gefahren, Assessment Center nicht bestanden. Ne? Ich war zwar in 2, 3 Bereichen gut, ich konnte gut Englisch, ich war bei Moderation von irgendeinem Gespräch, wer wann welchen Urlaub bekommt, war ich ganz gut, aber diese Präsentation, wie du den Krankenstand einer Behörde in senken musst, eine Stunde Vorbereitungszeit, 15 Minuten Präsentation, das bin ich total nach hinten gegangen. Und da habe ich mich entschieden, das passiert mir nicht nochmal. Mhm. Und da habe ich jahrelang selber Kurse belegt, nicht juristisches Training, sondern wirklich mit vom Arbeiter und Gewerkschafter bis hin zur 16-jährigen Schülerin quasi Rhetorik und Präsentationstraining. Dann habe ich das in der Kanzlei damals in Berlin selber gegeben für Kolleginnen und Kollegen. Das habe ich bis heute immer noch als Thema. Und dann habe ich angefangen zu sagen, jetzt mache ich das für die Uni. Habe ich einen Pitch geschrieben an den Prof, der bei uns für Leo Leipziger Examensoffensive zuständig war, und habe gesagt, wir müssen was an den mündlichen Prüfungen ändern. Das war mir so ein Herzensanliegen. Und dann habe ich seit 2006 Prüfungsvorbereitung für die mündliche gemacht mit den Leuten. Und da gibt es wirklich Momente, die werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Wenn du so einen Kurs hast, der war zeitweise ein ganzes Semester lang, dann ist es auf dem Wochenende zusammengeschrumpft als Intensivkurs. Da saß wirklich an einem Mittwochvormittag in dem Kurs, saß jemand, sagt, lass uns bitte die Probeprüfung heute nochmal mitmachen. Der hatte 3,89, also irgendwie so ganz hart oberhalb der Grenze, bei der du für die mündliche zugelassen wirst, kam rein und ich habe gesagt, okay, wir nehmen mal ein Thema aus dem Schuldrecht und machen einen Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte und einen Vertrag zugunsten Dritter. Und dann rief der mich abends an und sagt, du glaubst nicht, am Nachmittag Prüfung gehabt, das war das Thema. Und der ist von den 3,8, die haben ihn hochgehoben, der hat 7 Punkte am Ende gehabt. Und dann habe ich gesagt, wow. Und das war cool, wir haben beide geheult, logisch. Ne? Also ich meine, das ist ein, ihr könnt euch das vorstellen, ne? Das hat lebensverändernde Situation. Also ob du mit vier Punkten machst du damals arbeitslos, definitiv. Mhm. 7 Punkte, deutlich bessere Chancen. Und das war toll. Und solche Erlebnisse habe ich in der Zeit gehabt. Und deswegen liebe ich das auch. Habe ein paar hundert Studenten, Studentinnen da mitgehabt. Und das macht Spaß. Muss auch selber nicht perfekt sein, aber einschätzen, was wo ankommt, wie die Leute sich präsentieren sollen. Low-hanging fruits. Und schon hast du massiv bessere Ergebnisse. Und das hat sich auch im Nachgang gezeigt. Also die sind alle aus den mündlichen recht gut und deutlich besser rausgegangen, als sie sich am Anfang gefühlt hatten. Also ja, Entschuldigung für diesen Werbeblock, aber
alles gut.
Dann brauche ich meine Standardfrage am Ende gar nicht stellen, sondern ich nehme das mal als Tipp so mit sozusagen für jemanden, der so auf dem Weg ist und vielleicht im Bereich Datenschutz etc. will. Nicht nur das Inhaltliche zählt, sondern auch die Verpackung sozusagen und wie man etwas rüberbringt. Das nehme ich jetzt mal so als Tipp mit. Denke, ist in deinem Sinne.
Das ist ein Schluss, also das ist ja quasi schon ein Schlussstatement. Das könnte ich mir als Nicht-Jurist, aber als IT- und Kommunikationstrainer ja quasi gar nicht besser wünschen. Ja, vielen Dank, Peter, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns ein bisschen aus deinem Leben und aus deinem Werdegang zu erzählen. Hat uns sehr gefreut. Du darfst auch gleich noch das Schlusswort sprechen als hier geübter Rhetoriker, selbstverständlich. Bevor du da allerdings da dran darfst, bedanken wir uns erst einmal bei euch da draußen auf das Allerherzlichste dafür, dass ihr uns heute zugeschaut oder zugehört habt. Egal auf welchem Kanal ihr das gemacht habt, ich bin mir ziemlich sicher, man kann dort, wo ihr uns zugehört und zugeschaut habt, Daumen nach oben vergeben, man kann Sterne vergeben, man kann was auch immer machen, macht es bitte. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, dann abonniert uns bitte. Und wenn ihr Fragen an den Peter habt, dann könnt ihr die sicherlich hier irgendwo auch in die Kommentare hineinschreiben und wir kriegen das dann auch sicherlich in irgendeiner Form mit dem Peter kommuniziert. So, Peter, du darfst, wenn du magst, gerne das Schlusswort sprechen.
Ich kenne eure Zuhörerschaft ja eigentlich, Zuseherschaft, gar nicht so sehr, aber ich glaube, ich finde, dass wenn man in dem Job unterwegs ist, wenn man im Datenschutzrecht oder in dem IT-Recht unterwegs sein möchte, sollte man nicht vergessen, wofür man das Ganze macht. Wer für ein Thema nicht brennt und dieses Feuer sich auch nicht nach ein paar Monaten einstellt, der sollte sich einem anderen Thema zuwenden. Wer das deswegen macht, um Geld zu verdienen oder der Meinung ist, dass man nur mit nur mit Arbeit und ohne Freude zu einem Ergebnis kommt, dann muss ich sagen, das funktioniert nicht. Das wird früher oder später gegen die Wand laufen. Insofern folgt euren Wünschen, Träumen und wenn mal was nicht klappt, ich habe das selbst jedenfalls erlebt, dann geht zwar irgendwo eine Tür zu, aber ein Fenster auf. Insofern viel Erfolg, bleibt sauber, habt Spaß.
Vielen Dank, bis dann erstmal, macht's gut, tschüss.
Danke, tschüss.
Tschüss.